Martina Schweinsburg ist heute bei uns zu Gast, genauso wie Christian Schaft, Robin Alexander und Gerald Knaus. Sie alle jetzt bei uns. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir so kurz vor der Wahl in Sachsen-Anhalt heute über Thüringen sprechen wollen. Das ist allein schon deshalb sinnvoll, weil Martina Schweinsburg bei uns zu Gast ist. War, ich glaube, unglaubliche 34 Jahre lang Landrätin für die CDU im Landkreis Greiz in Thüringen, was übersetzt heißt, die Leute mochten sie offenbar sehr. Jetzt sitzt sie im Landtag in Erfurt und nervt Friedrich Merz im Adenauerhaus in Berlin. Und zwar mit Sätzen wie, Achtung, ich betrachte die Unvereinbarkeitsbeschlüsse lediglich als Empfehlung. Oder auch, dieser ganze Brandmauerbeschluss ist in meinen Augen hochgradig heuchlerisch. Oder auch, diese Pipi-Langstrumpf-Politik, so nach dem Motto, die AfD ist ein böses Kind, mit dem darfst du nicht spielen, ist komplett gescheitert. Und weiter, es geht hier nicht um Brandmauern, es geht darum, dass wir mit den Leuten sprechen. Das gebietet allein der Respekt vor dem Wähler. Rums und herzlich willkommen.
Danke.
Christian Schaft ist heute bei uns, sitzt nicht weit weg von ihr im Thüringer Landtag, führt dort die Linksfraktion und, wenn man so will, das demokratische Zünglein an der Waage in diesem Landtag, wenn es um Mehrheiten geht. Er sagt, all das, was die Thüringer Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre erlebt haben, kommt gerade wieder hoch. Und wir erleben täglich das Schmierentheater von Björn Höcke. Und dabei sagt er, ist der mediale Fokus auf Höcke in Wahrheit völlig falsch. Denn der Fisch stinkt zwar vom Kopf her, aber in diesem Fall stinkt der ganze Fisch bis in seinen Kern hinein. Harter Satz, dennoch herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Und natürlich wollen wir heute auch über Sachsen-Anhalt sprechen. Robin Alexander geht in der aktuellen Folge seines Podcasts Machtwechsel genau dieser Frage nach. Was könnte passieren an diesem Sonntag, nach diesem Sonntag? Um die AfD geht es da natürlich auch, über die er sagt, das Interessante ist, dass sie in der AfD immer über die Brandmauer klagen, aber in Wirklichkeit alles dafür tun, um sie weiter zu befestigen. Aber es geht darin auch um Sven Schulze, den CDU-Kandidaten, und zwar unter anderem um eine Szene, die sich hier bei uns in dieser Sendung abgespielt hat. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Und dann ist da noch Gerald Knaus, der unser Gast ist, Migrationsforscher, Soziologe, der seit Monaten, so habe ich es verstanden, auch durch Sachsen-Anhalt reist, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und es gibt einen Satz dazu von ihm, der aufhorchen lässt. Diese neuen Rechten, sagt er, wollen in Wahrheit den Zusammenbruch eines ganzen Systems, das in Deutschland seit 1949 entstanden ist, tun aber so, als wollten sie es beschützen. Und auf einen weiteren, sehr interessanten Widerspruch weist er hin. Die Putin-Freunde in der AfD wollen ja die Ukraine fallen lassen, machen damit auch Wahlkampf. Aber wenn das tatsächlich passieren würde, dann würde ausgerechnet die AfD eine gewaltige Fluchtbewegung Richtung Deutschland auslösen. Wie passt das alles zusammen? Gute Frage. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde, Frau Schweinsburg. Die erste Frage an Sie. Was passiert denn da am Sonntag in Sachsen-Anhalt? Was glauben Sie? Ganz offen gefragt.
Eine demokratische Wahl.
Davon gehen wir aus. Wobei es ja Leute gibt, die jetzt schon ähnlich wie in Amerika so raunen, als sei die gar nicht so demokratisch, so nach dem Motto Briefwahl und das ist ja gar nicht korrekt und so. Also das ist ja ein Sound, der einem sehr bekannt vorkommt.
Ich gehe davon aus, dass es eine sehr demokratische Wahl sein wird. Wer was anderes sagt, hat wahrscheinlich noch nicht aktiv an demokratischen Wahlen teilgenommen. Und ich denke mal, das System kontrolliert sich selbst und es sorgt sehr dafür, dass es demokratisch wird. Und
meine Frage zielte eher auf die Frage, was glauben Sie, wie wird das ausgehen?
Mit einem Ergebnis. Ich weiß es nicht.
Ist schon klar.
Ich weiß es nicht. Es wird ein Wahlergebnis geben. Diejenigen Parteien, die einziehen können in den Landtag, werden sich in irgendeiner Form zusammenraufen müssen, wie rum auch immer. Und das ist dann der Kunst derer anheimgestellt, die dann miteinander reden müssen.
Das heißt, Sie gehen davon aus, die werden irgendwie koalieren, egal welche Unvereinbarkeitsbeschlüsse und welche Schwüre es davor abgibt.
Also wir haben ja nun in den letzten 2 Jahren mitbekommen, dass das, was vor der Wahl versprochen ist, nicht immer nach der Wahl gehalten wird.
Sie denken da an Ihren eigenen CDU-Kanzler?
Das ist nicht mein eigener.
Sie sind doch in der CDU.
Aber er gehört mir nicht.
Gut, das ist richtig, in gewisser Weise. Aber es ist doch Ihr Kanzler.
Es ist der Kanzler der CDU, der Kanzler, der gewählt wurde. Und ich muss sagen, er ist.
Haben Sie ihn gewählt? Muss ich jetzt fragen. Sie provozieren diese Frage.
Ich konnte ihn nicht. Ich hatte keine andere Wahl, als ihn zu wählen, weil er eine echte Alternative darstellte. Aber nach dem Darstellen des Sondervermögens ist eben auch viel Vertrauen in der Bevölkerung kaputt gegangen.
Das heißt, Sie würden ihn nicht wieder wählen?
Das weiß ich nicht, was das nächste Mal verspricht, aber ich habe keine Aussicht mehr auf Wahlversprechen, die gehalten werden.
Wow. Sind wir da schon beim also nochmal, ne? Ist der Kanzler Ihrer eigenen Partei?
Ja, aber es ist nicht meine Partei, es ist die Partei, der ich angehöre.
Warum ist Ihnen diese Distanz, es geht ja nicht um Eigentum, Sie verstehen die Frage ja ganz genau. Warum ist Ihnen diese Distanz zu Ihrer eigenen Partei so wichtig?
Weil ich denke, dass auch ein bisschen Professionalität dazu gehört, eine entsprechende professionelle Distanz herzustellen. Und ich sehe zum Beispiel überhaupt keinen Sinn drin, Erklärungen erwachsener Männer und Frauen in irgendeiner Weise kommentieren oder erklären zu müssen. Das ist denen ihre Aufgabe. Dazu haben die genug Grips im Kopf.
Verstehe. Christian Schaft ist bei uns, ich habe es eben schon gesagt, Sie führen die Linkspartei, die Fraktion der Linkspartei im Landtag in Erfurt an. Was glauben Sie, wie das am Sonntag in Sachsen-Anhalt im Nachbarland ausgeht?
Ja, ich kann sagen, was ich hoffe. Und das ist, dass sich die selbsterfüllende Prophezeiung der absoluten Mehrheit für die AfD nicht einstellt. Weil gerade viele Menschen, insbesondere natürlich auch die Mitglieder meiner Partei, dafür werben, dass es ein starkes Ergebnis auch für die Linke gibt. Denn was wir ja gerade sehen, und ich finde auch an dem, was sich gerade in Thüringen zeigt, es gibt zwei Kräfte in diesem Land, zwei politische Kräfte, die nichts anderes wollen als blockieren und zerstören. Das eine ist die AfD, da wissen wir das schon lange, wir erleben das täglich im Thüringer Landtag. Und jetzt mit den Entwicklungen der letzten Tage in Thüringen sehen wir das auch beim BSW. Also man muss ganz klar sagen, der Gründungskonsens des Bündnisses Sarah Wagenknecht, wer daran noch geglaubt hat, der hat jetzt in den letzten Tagen gesehen, das war eine Lüge. Sarah Wagenknecht wollte alles anders machen. Sie macht es aber jetzt noch schlimmer, indem sie jedes Mal der AfD den Ball auf den Elfmeterpunkt legt, wenn es darum geht, Chaos zu stiften und politische Prozesse zu blockieren.
Und mit Blick auf den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit der Linkspartei in Sachsen-Anhalt, glauben Sie, dass der Bestand hat?
Na, da schaue ich jetzt aus der Thüringer Brille drauf.
Ja, deswegen haben wir Sie auch eingeladen, weil wir natürlich mal verstehen wollten, was passiert da eigentlich in Thüringen diesbezüglich. Das ist ja so interessant, das ist fast eine Blaupause.
Genau. Ich meine, die Frage, ob der Unvereinbarkeitsbeschluss hält, das ist eine Frage, die muss die CDU klären.
Ich frage Sie, Sie haben ja Kontakt, Sie reden ja mit den Kollegen. Was sagen Ihnen denn die Kollegen in Sachsen-Anhalt?
Naja, das, was wir auch in Thüringen und Sachsen schon sehen, da wird eine ganz andere Realität gelebt. Also seit 7 Jahren gibt es Minderheitskonstellationen in Thüringen, in umgekehrten Rollen sogar. Wir waren 5 Jahre lang in Regierungsverantwortung ohne eine Mehrheit im Parlament. Und es war keine Zeit des Stillstandes. Da sind 140 Anträge und Gesetze verabschiedet worden. Da haben wir es geschafft, beispielsweise auch Lehrkräfte in den Grundschulen und Regelschulen besser zu bezahlen. Wir haben auch weiter an den beitragsfreien Kindergartenjahren gearbeitet. Wir sind jetzt in der umgekehrten
Situation. Sie sozusagen mit durchgesetzt.
Genau, wir sind jetzt in der umgekehrten Situation.
Das ist interessant. Ich finde das immer erstaunlich, was Sie da so alles hinkriegen, obwohl es eigentlich rechnerisch ja gar nicht so richtig gut geht.
Ja, das ist mir aber nochmal wichtig, weil, wie gesagt, immer mit Blick auf Minderheitsregierungen erstmal so gesagt wird, da herrscht Stillstand.
Richtig.
Aber genau das ist nicht der Fall. Was natürlich aber wichtig ist, dass alle in so einer Minderheitskonstellation auch ihre Rolle kennen. Und da kann ich ganz klar sagen, für uns, das kann ich für die Kolleginnen und Kollegen in Sachsen wie in Sachsen-Anhalt sagen, ist es eine sehr klare Rolle, die wir als Linke einnehmen, nämlich die einer konstruktiven Opposition. Und das bedeutet zwei Sachen. Einerseits ganz klar zu sagen, wir agieren aus einem antifaschistischen Verständnis heraus, zu sagen, wir wollen nicht, dass die AfD den Parlamentarismus von innen aushöhlt. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Aber das Zweite, und das ist mir nochmal wichtig, wir sind nicht einfacher Duldungs- oder Tolerierungspartner einer in Thüringen Brombeere aus CDU, BSW und SPD, sondern alles, was die uns vorlegen, das bewerten wir nach unserem Maßstab.
Ist schon klar, aber arbeiten Sie in Ihrer Sicht, nach Ihrem Urteil, mit denen zusammen?
Ja klar, wir unterhalten uns ja. Also da finden, wenn die Brombeere ein Gesetz in Thüringen einreicht, dann geht das in den Ausschuss, dann suchen wir nach Kompromissen. Und bei den Haushalten, bei den letzten 3 Haushalten im Thüringer Landtag, aber auch bei denen davor, wird es doch deutlich. Also die 7 Jahre, die ich jetzt schon genannt habe, 5 Jahre mit Bodo Ramelow an der Spitze, jetzt die letzten 3 unter der neuen Landesregierung, sind 7 Landeshaushalte verabschiedet worden, in einem harten Ring miteinander, mit, ich habe es mal so grob roundabout überschlagen, knapp 94 Milliarden Euro Geld, was den Thüringerinnen und Thüringern zugutekommen soll. Für beitragsfreie Kindergartenjahre, für einen Fonds zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Also der Unvereinbarkeitsbeschluss ein sehr theoretisches Konstrukt.
Okay.
Und man sollte sich mal ehrlich machen. Man sollte sich mal ehrlich machen in dieser Konstruktion. Ich muss immer wieder Christian Schaft fragen, wie das Ding heißt. Parlamentarisches Konsultationsverfahren. Was soll denn der Schwachsinn? Wenn wir zusammenarbeiten müssen, um Mehrheiten zusammenzukriegen, da kann man sich auch ehrlich machen. Und ich halte diese ganze Brandmauer für derartig bekloppt, auf Deutsch gesagt. Die wird doch in der Praxis überhaupt nicht gelebt.
Also für Sie ist das eine Zusammenarbeit, die Sie
natürlich
haben?
Natürlich. Sonst kriegt man ja keine Mehrheiten zusammen, auch wenn sie es nicht wollen oder wenn man es nicht wahrhaben will. Mhm. Und man muss mal sehen, diese Brandmauer ist mal gestellt worden, wegen bei den Linken wegen Sarah Wagenknecht. Mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht arbeiten wir zusammen.
Richtig.
In der Koalition.
Macht keinen Sinn.
Macht überhaupt keinen Sinn. Und bei der AfD, Herr Gott nochmal, ich muss ganz ehrlich sagen, eine Brandmauer nützt überhaupt nichts, wenn der Dachstuhl brennt. Da springt nämlich das Feuer von Haus zu Haus über den Dachstuhl. Und wir müssen uns mal ehrlich machen, was soll das überhaupt? Es gibt für uns in den Kommunen und im Land, es gibt keine roten, blauen und schwarzen Schlaglöcher, es gibt nur Schlaglöcher, die wir bauen müssen.
Erlauben Sie eine Anmerkung zu Sarah Wagenknecht? Die BSW-Leute, die bei Ihnen sind, sind ja gerade die, die den epischen Kampf mit Sarah Wagenknecht haben. Also Sie regieren ja nicht mit Sarah Wagenknecht zusammen.
Katja Wolf saß
neulich hier. Ich
bin stolz drauf.
Und Sarah Wagenknecht tut ja alles, um das kaputt zu machen.
Ja,
und auch wenn Sie
ja
sagen, die CDU hat immer so gezickt und so, die CDU hat auch gezickt, weil ihre Partei jahrelang Sarah Wagenknecht zur Wahl gestellt hat. Sarah Wagenknecht war ja jahrelang ihre Richtig. Genossin. Und wenn wir das vorgetragen haben, was Sie vortragen, haben Sie gesagt, ja, das ist alles antikommunistische Panikmache, was Sie heute selber sagen. Also von daher gibt es dafür ja Gründe. Und diese Gründe liegen nicht nur in der Geschichte. Und dass man sich schwer tut mit einer Partei, die mal die SED war, die die Rechtsnachfolge angetreten hat, das kann ich verstehen.
Mhm.
Und ehrlich gesagt, ich tue mich auch aktuell schwer. Wissen Sie, ich wohne in Berlin. Wenn ich rauskomme, ist auch ein Wahlplakat. Da ist eine Frau, die heißt Vanessa Emde, kandidiert für ihre Partei.
Mhm.
Und da steht drauf, Freiheit für Palästina. Dann sage ich, das wird doch eigentlich nicht im Berliner Abgeordnetenhaus entschieden. Dann habe ich die Frau mal gegoogelt. Die macht sich einen Spaß daraus, das Existenzrecht Israels zu leugnen. Wenn die danach gefragt wird auf Bühnen, sagt sie, Staaten haben kein Existenzrecht. Und sie meint nicht Dänemark. Sie meint Israel. Und dass in Berlin, in der Stadt, wo der Holocaust geplant wurde, eine Frau antritt, die das Existenzrecht von Israel leugnet, ist ein Skandal.
Aber dafür können Sie ihn doch nicht verantworten.
Ja, aber wieso? Er ist doch in dieser Partei. Nicht er persönlich, aber er ist doch der Fraktionsvorsitzende der Linken. Genauso
aber
wie ich
Friedrich Merz. Der Berliner Linken, ne?
Aber dafür können Sie ihn nicht verantwortlich machen. Und jeder Mensch denkt selbstständig.
Ich kann Ihnen da aber auch ganz klar sagen.
Ja, aber
Alexander, ganz kurz. Also wenn wir sagen oder wenn wir geiseln sozusagen das Verhalten von Sarah Wagenknecht, müssen wir doch auf der anderen Seite in der Lage sein zu sagen, da gibt es in Thüringen ziemlich vernünftige Leute.
Die in Thüringen können machen, was sie wollen.
Ich will nur sagen, das gilt ja auch für Herrn Schaft. Ne?
Neulich saß doch hier mein Kollege Frederik Schindler. Und er hat erzählt, wer steht alles hinter Ulrich Sieg. Und das haben die früher Nazi-Zeltlager gemacht und von der arischen Rasse. So. Und bei ihnen sind Leute, die fantasieren von einem ethnisch gereinigten Nahen Osten und tragen das in Berlin auf Bühnen vor. Und dass sich Leute,
es gibt antizionistische Landesverbände in Niedersachsen, die stolz darauf sind.
Und aus der politischen Mitte damit schwer tun, finde ich verständlich.
Können Sie das nachvollziehen, Herr Schaft? Jetzt haben wir noch gar nicht über wilde Enteignungsfantasien gesprochen. Das wäre auch nochmal so ein Thema. Für die CDU, glaube ich, auch schwer. Also können Sie das nachvollziehen?
Ich kann das nachvollziehen, was Sie sagen und dass Sie damit fremdeln.
Tun ja auch viele in der Linkspartei übrigens.
Genau, und will da auch ganz klar sagen, also unser Thüringer Landesverband hat da eine sehr klare Beschlusslage. Und es war übrigens unsere Abgeordnete Katharina König-Preuß, die übrigens mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Andreas Bühl im Thüringer Landtag den Freundeskreis Israel gegründet hat und auch in der letzten Legislatur fraktionsübergreifend dafür gesorgt hat, dass wir als Linke, CDU, SPD und Grüne einen gemeinsamen Antrag in den Landtag einbringen und auch verabschieden mit einem klaren Bekenntnis gegen jede Form des Antisemitismus.
Die Katharina König-Preuß sucht das hier gerade, hat der eigenen Partei, und das klar auszusprechen, finde ich erstmal gut, ein großes Antisemitismusproblem attestiert.
Genau, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied in der Frage, weil sie so ein bisschen so den Schwung hatte, jetzt Linke und AfD wieder in einen Topf zu werfen. Der Unterschied ist ja, wir setzen uns damit am Ende konkret auseinander, führen diese Debatten, kritisieren das auch und versuchen nicht irgendwie zu verstecken, dass wenn ich jetzt über die AfD rede, beispielsweise Herr Siegmund, die Leute irgendwie in extrem militanten Nazi-Organisationen waren und tue das irgendwie
als Jugendsünde. Aber jetzt nicht ablenken. Haben Sie ja schafft in Ihrer Partei einen Antisemitismusproblem.
Ja, haben wir. Das gebe ich auch so zu und das müssen wir auch bearbeiten. Und da bin ich aber beispielsweise auch immer im engen Austausch, auch mit Vertretern der jüdischen Landesgemeinde, die da übrigens auch sehr auf den Thüringer Landesverband schauen, der da eine ganz klare Position hat. Und das ist ein harter Kampf, den wir führen müssen, den scheue ich auch nicht.
Okay. Bevor wir jetzt gleich einmal mit Robin Alexander noch mal tiefer reingehen in diese Szenarien, Sonntagabend ist das Thema. Gerald Knaus ist bei uns. Herr Knaus, wie schauen Sie auf das, was da möglicherweise am Sonntag passiert? Montag, in den Tagen, in den Wochen danach?
Also ich glaube, was wir hier hören, nämlich die Inkohärenz der derzeitigen Politik, auch der Partei in der Mitte, das wird nach diesem Sonntag noch klarer werden. Ich meine, reden wir über die Brandmauer. Es ist sehr interessant, dass vor kurzem auch diejenigen, also sehr unterschiedlich, ich meine, die SPD hat im letzten Jahr bei ihrem Parteitag gesagt, für uns ist alles klar, die Beweise liegen auf dem Tisch, die AfD ist eine verfassungsfeindliche Partei. Aber wir brauchen ein Verbotsverfahren. Hat aber nichts getan. Jetzt in der letzten Zeit war es aber interessant, dass auch, ich sprach es vor kurzem, hatte ich ein Treffen mit Andreas Röder, CDU-Politiker, die sagen,
CDU-Vordenker, der dann irgendwann über genau, die Brandmauer nachdachte und sagte, wir könnten sie ersetzen durch sowas wie rote Linien.
Genau, der hat etwas sehr Interessantes gesagt, nämlich, wenn man sagt, die AfD ist keine Partei wie die anderen, sie ist keine demokratische Partei, und man dann aber sagt, aber wir trauen uns nicht, vor dem Bundesverfassungsgericht zu gehen. Wir trauen uns das nicht, weil wir sind nicht sicher, ob wir genug Beweise haben. Im nächsten Moment sagt dann wieder der bayerische Ministerpräsident Söder, es erinnert ihn viel an Weimar. Die AfD ist die gefährlichste Rechtspartei in Europa. Oder der NRW-Ministerpräsident Wüst wiederholt sein Wort von der Nazi-Partei, wo auch Nazis sind. Und wiederum, dann hört man, aber nein, wir gehen nicht zum Gericht. Diese Politik, und das sagt Andreas Röder,
das sagen Gericht in Köln,
ist nicht nachvollziehbar. Ich glaube, es wäre viel gesünder für die deutsche Demokratie. Man kann nicht die nächsten 5 Jahre sagen, wir haben eine Partei, die hat in manchen Bundesländern 38%, im Bund 20%, 25%. Und wir behandeln diese Partei wie Aussätzige. Wir trauen uns aber nicht, das zu tun, was das Grundgesetz vorschreibt, was ich auch für richtig halte. Denn ich glaube ja, der Punkt in diesem Verbotsverfahren, der immer vergessen wird, das Bundesverfassungsgericht hat in den 4 Verfahren, die es gab, 2 in den 50er Jahren, 2 in den letzten 20 Jahren, 2-mal zur NPD, die werden auch immer verwechselt, sehr, sehr klar und vorsichtig entschieden. Und das zweite NPD-Verfahren hat ja gezeigt, da wurde eine Partei, das wurde 2012 im Bundesrat beschlossen, das könnte der Bundesrat jetzt wieder beschließen, die Stimmen hängen an NRW und Bayern. Wenn die sagen, wir würden es unterstützen, sind wir bei den 35 der 69 Stimmen. Und damals hat das Bundesverfassungsgericht klar gesagt, wir wollen das schärfste Schwert der Demokratie sehr vorsichtig einsetzen. Die NPD war zwar verfassungsfeindlich, ist aktiv kämpferisch, das war das Urteil 2017, hat aber keine Chance und ist nirgendwo in der Lage, ihre Ideen umzusetzen. Nur deswegen wurde sie nicht verboten. Und jetzt stelle ich mir die Frage, weil ja auch die Möglichkeit besteht, für den Bundesverfassungsgerichtshof nur einfach Landesverbände zu verbieten. Wenn man jetzt sagt, wir bringen die Partei im Bundesrat vor das Bundesverfassungsgericht, dann liegt es bei den Richtern. Und dann sagt, wir akzeptieren dann das Urteil. Und das Bundesverfassungsgericht sagt dann, es gibt, und ich zweifle wenig, dass einige der Landesverbände die Ideologie haben, seit 10 Jahren auch auftreten wie die NPD, also eine NPD 2.0 sind. Und dann wird Klarheit geschaffen, weil dann liegt es ja auch bei der AfD, die völkischen, und das war der Appell von Cem Özdemir und Boris Pistorius vor kurzem, die völkischen, verfassungsfeindlichen Elemente, die müssen raus aus der Partei. Und das Gefährliche in diesem Jahr war ja, dass im Gegensatz zu anderen Parteien, bei der AfD in diesem Sommer, die Radikalsten in Erfurt bei dem Parteitag die Partei vollkommen übernommen haben, angeführt von den gefährlichsten Landesverbänden wie Brandenburg, wo man Martin Sellner einlädt, der wirklich regelmäßig davon, vor kurzem wieder auch Brandenburger AfD-Abgeordnete, Kotré, die sagt, was machen wir eigentlich mit den ganzen Moscheen, wenn die Muslime nicht mehr da sind? Also das sind keine versteckten, sondern sehr offene, verfassungsfeindliche Träume vom, sie sprach bei einem Treffen mit Martin Sellner, auch in diesem Jahr davon, Deutschland braucht nur 60 Millionen Menschen. Wo gehen die anderen 22 Millionen hin? Und diese AfD, die völkische AfD, die diese Partei gekapert hat, ausgehend von Sachsen-Anhalt, zurück zu Sachsen-Anhalt. Es ist das Projekt von Götz Kubitschek, von den Identitären, den Völkischen. Und die stehen hinter dem lächelnden Ulrich Siegmund.
Okay.
Und die sind eine Gefahr für nicht nur Deutschland, sondern für Europa. Darauf vielleicht später.
Ja, genau. Bevor wir gleich zu Robin Alexander nochmal kommen, Frau Schwanzburg, wenn Sie das hören. Ich kenne aus Ihrer eigenen Partei Leute, maßgebliche Leute, die sagen, nee, sollten wir nicht machen, weil dann kriegen die einen Märtyrerstatus und es wird nicht funktionieren. Wie sehen Sie das?
Nun, ich bin nun schon ziemlich lange in der Politik. Ich bin das erste Mal als Landrätin gewählt worden am 27. Mai 1990. Und da kam eine Riesenempörung bei der ersten Bundestagswahl der Deutschen Einheit, weil die blöden Ossis 20% damals SED-PDS gewählt haben. Und sofort ging das los, diese Partei muss man verbieten. Und da haben mir damals, war ich ja noch ein ganz grünes Frischlingskind, ja, da haben wir damals gesagt, was soll das, wenn wir eine Partei verbieten? Die nennt sich um, die gibt sich einen neuen Namen und das ist dann neuer Wein.
Die Wähler bleiben ja.
Und die Wähler bleiben. Und man muss, denke ich mal, zuallererst mal hören, warum wählen die Wähler so etwas? Die Wähler sind doch nicht alles Nazis, nein, sondern sie haben schon vor vielen Jahren mal gesagt, hört uns zu und steckt uns nicht ständig in irgendeine radikale Ecke. Es gibt Sachen, die wollen wir nicht mehr ertragen. Und ich denke,
beispielsweise?
Zum Beispiel, wenn ständig irgendetwas aufgeweicht wird. Zurzeit reden wir über Steuererhöhungen. Ich nehme jetzt mal das Aktuelle. Wir reden über Steuererhöhungen. Damals war es der massenhafte Verlust von Arbeitsplätzen. Wir hatten eine Arbeitslosenquote bei uns im Landkreis, Textilarbeitsplätze, Wismutarbeitsplätze weggebrochen, Chemiearbeitsplätze von 20%. Mhm. Das sind ganze Biografien kaputt gemacht worden. Und die haben irgendwie erwartet, dass da was Solides läuft. Vielleicht haben sie nicht die Weitsicht gehabt, ich weiß es nicht, die sind nicht dümmer als andere, aber ich denke mal, man sollte in der Politik auch mal wieder dem Volk, wie hat Luther so schön gesagt, wir sollen dem Volk aufs Maul schauen, aber vielleicht nicht nach dem Maul reden. Und es wäre manchmal gut, auch mal sich zu fragen, warum ist das Wählerverhalten so? Die Leute wollen klare Erkenntnisse, klare Entscheidungen haben. Und was im Prinzip unsere Demokratie auch ein bisschen kaputt macht, sind manchmal die extrem langen Wege. Und eine Partei sagt, wir sind überhaupt nicht dran schuld. Das ist der Koalitionspartner, der hat uns das aufgezwungen. Diese klaren Verantwortlichkeiten, die eigentlich erwartet werden, die sind nicht da. Und damit sind die Menschen auch überfordert. Und ich behaupte mal, viele Menschen, die diese Partei, die wir heute, ich habe mal gedanklich eine Strichliste gemacht, wir haben die heute mindestens schon 15, 20 Mal erwähnt. Mhm. Das ist eine Werbeveranstaltung für alle, die Robin Hood suchen, die Rächer der Armen und Erden suchen. Und da wird mehr erwähnt als alles andere. Und vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen
Argument
positiv...
Das Argument kaufe ich jetzt nicht.
Müssen Sie ja auch nicht, ist ja mein Argument.
Nein, ich mag, wie Sie argumentieren, aber ich finde sozusagen zu sagen, darüber zu sprechen, zu analysieren, zu verstehen, was da möglicherweise passiert. Ist das jetzt eine Zäsur, die auf uns zukommt oder nicht? Und wie verändert das möglicherweise ein Land? Wie verändert das auch eine politische Kultur? Stichwort Trump in Amerika, da ist ja dann auch was passiert. In 3 Tagen ist diese Wahl. Ich finde, darüber zu reden, ist schon legitim, aber so meinen Sie es ja auch gar nicht. Robin Alexander, Parteiverbotsverfahren. Wenn Sie das hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Naja, in der Bundesrepublik sind Parteien verboten worden. Ne?
Genau.
Also es gab in den 50er Jahren eine Partei, die offen aufgetreten ist wie Nazi-Verein. Ja? Und dann haben die Leute damals gesagt, das haben wir doch gerade erst erlebt, das kann...
Die Wähler sind doch nicht verschwunden.
Ich glaube, das war auch gar nicht die Idee. Die Idee war, dass man sagte, 1955 will man keinen auf der Bühne stehen haben, der sagt, Juden raus. Okay. Weil gerade erst... Ja, so... Und ähnlich war es ja mit der KPD, dass man gesagt, eine Partei, die kämpferisch unseren Staat zerstören will und ersetzen will durch eine Ostblock-Diktatur, die wollen wir nicht. So. Aber diese Frage, und da finde ich, müsste man mit Herrn Knaus ins Gespräch kommen, darf doch nicht politisch entschieden werden. Das muss eine rechtliche Frage sein.
Das sieht er ja genauso. Ja,
also wenn aber jemand gegen die Verfassung verstößt, dann muss es Konsequenzen geben. Es kann nicht sein, dass wir Leute verbieten, der Nase uns nicht passt. So, und das ist der Unterschied. Und darüber muss man reden.
Entschuldigung, das mal weitergedacht. Also bei dem Wählerpotenzial, was würde denn passieren? In der Sekunde, in der das Verbotsverfahren jetzt wirklich ernsthaft angestrengt wird, was passiert dann bei der nächsten Wahl?
Robin Hood.
Nein, die AfD, also die
dann
AfD,
wird doch plakatiert, also, letzte freie
wir
Wahl
doch hier offen
und
sprechen.
Ähnliches.
Oder warum nicht? Ist das
Robin
was?
Hood? Robin Hood, ja, genau.
Das ist doch, also Gerald Knaus läuft ja schon länger durchs politische Berlin und wirbt dafür, dass dieses Verbotsverfahren gestartet wird, was auch überhaupt nicht ehrenrührig ist. Und die ostdeutschen Ministerpräsidenten haben gesagt, lass das. Das schadet uns im Wahlkampf. Ja? Das ist auch eine Opportunitätserwägung.
Das sagen nicht nur ostdeutsche Ministerpräsidenten in der CDU, das sagen auch andere maßgebliche
CDU-Leute im Westen. Aber weil ich noch eins nachfragen darf, weil ich glaube, wir sollten schon fair sein, weil Sie gerade sagten, man hätte Anfang der 90er Jahre darüber geredet, die PDS zu verbieten. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich erinnern, dass Gregor Gysi eine super Karriere hingelegt hat in allen Talkshows und dass die PDS vor Gericht erstritten hat.
Da sind wir ausnahmsweise unschuldig. Ne?
Vor, nee, ist ja völlig okay. Vor Gericht erstritten hat, dass ihr die Immobilien der KPD aus der Weimarer Zeit zurückgegeben werden. Also, dass es ein Verbotsverfahren gegen die PDS gegeben hätte, das erinnere ich anders.
Entschuldigung, das muss ich jetzt auch korrigieren. Das habe ich so nicht gesagt. Das wurde angestrengt und dann hat man es fallen lassen, weil schlicht und einfach...
Ich kann mich gar nicht an dieses fallen gelassene Verfahren erinnern.
Entschuldigung, da war ich nur frisch in der Politik.
Gab es so ein Verfahren?
Nein, das wurde nie eröffnet. Es wurde darüber diskutiert, wir müssen sie verbieten, weil 20% der Wähler sie gewählt haben und die bösen Ossis dürfen sowas
nicht. War das nicht 1994 schon, dass die PDS in Sachsen-Anhalt dann eine rot-grüne Regierung toleriert hat? Also war das nicht ein ziemlich schneller Eingang der PDS in das System? Ich erinnere
das hat man ganz fix, Herr Alexander, hat man ganz fix kassiert. Aber es war mal ganz massiv, wie können die Ossis nur 20% PDS wählen? So. Das war mal ganz massiv.
Gleich und sofort Ausblick auf Sonntag, nur ganz kurze Replik noch einmal von Gerald Knaus.
Wir haben jetzt schon eine Situation, wo nicht nur, ich verstehe das Argument, dass der Verfassungsschutz nicht reicht, der ist unter der, der hat eine Aufgabe, der erfüllt seine Aufgabe, aber wir haben Gerichtsurteile. Gerichtsurteile von deutschen Gerichten, die sagen, der Flügel von Björn Höcke, Landesparteien, die der Verfassungsschutz als recht gesichert rechtsextrem einstuft, die Urteile wurden bestätigt auf der Ebene der Länder. Dass das Remigrationskonzept von Martin Sellner, das war das höchste deutsche Verwaltungsgericht in Leipzig, hat gesagt, das ist verfassungsfeindlich. Wir haben Gerichtsurteile, die dazu führen sollten, dass man es prüft. Und ich bin da ganz bei Robin Alexander. Das soll nicht so, wie es jetzt läuft, dass man politisch, und jetzt kritisiere ich auch mal die Partei in der Mitte, die SPD, macht einen Parteitag im letzten Sommer, 2025, sagt, wir haben genug Beweise, es ist vollkommen klar, einstimmige Entscheidung, die AfD ist die Partei von Björn Höcke, ist verfassungsfeindlich. Und dann passiert ein Jahr lang nichts. Und in dem im Hintergrund wird dann taktisch argumentiert. Ja, vielleicht schadet das der Frau Schwesig im Wahlkampf. Man kann diese Fragen nicht taktisch entscheiden. Wenn man es dem Gericht überträgt, wie in der Bundesrepublik vorgesehen, und die Gründerväter des Grundgesetzes haben sich dabei was überlegt. Und es geht hier wirklich um sehr viel. Wir sind in Europa in Zeiten, wo wir den größten Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg haben, wo wir Russland und andere Feinde, die dieses Europa angreifen, das Grundgesetz angreifen.
Wo wir Drohnen am Leipziger Flughafen haben.
Ja, da ist es wichtig. Und ich glaube, für die deutsche Demokratie wäre es viel besser. Die Wähler sind nicht, ich werfe nicht den Wählern das vor. Die Wähler sehen am Wahlzettel eine Partei, die ist heute zugelassen. Warum sollen sie nicht wählen, wenn sie ihr zustimmen? Ich bin dagegen, man muss werben, dass man sie nicht, aus Argumenten, es gibt viele Argumente, sie nicht zu wählen, aber sie ist derzeit am Wahlzettel. Die Entscheidung, dass eine Landespartei irgendwo nicht am Wahlzettel steht oder kann nur das Gericht treffen. Und was ich nicht verstehe, ist diese Brandmauer-Debatte, wo man sagt, sie ist nicht wirklich demokratisch, sie ist eine ganz andere Partei und dann nicht den Mut hat, das von der Institution, die das Grundgesetz vorsieht, prüfen zu lassen, ist inkohärent. Und ich vermute, dass das vielleicht, dass diese Widersprüche klarer werden. Für die CDU wäre die jetzige Situation, führt zu einer Spaltung der Partei. Im Westen wird man sagen, niemals irgendeine Öffnung der Brandmauer oder eher. Und im Osten kommen die Argumente immer stärker, ja, wie soll das gehen, wenn da 40% für die Partei stimmen? Bringen wir es vor das Gericht und der Bundesrat ist da das beste Organ und letztlich fehlen nur zwei Stimmen, wenn Bayern und NRW mit ihren dafür wären und dann die SPD-geführten Bundesländer und andere, ich meine Baden-Württemberg auch, wenn die dafür sind, dann ist die Mehrheit bereits da, dann wäre es vor Gericht und dann hätte, weil es ja nicht sofort kommt, die AfD die Gelegenheit, die Radikalen, die Völkischen, die man ja schon mal rausschmeißen wollte, Björn Höcke wollte, es sollte ja schon mal aus der Partei rausgeschmissen werden, könnte die AfD, wenn, ich glaube übrigens, nicht, dass die Landesverbände
die Dauer ist übrigens eins der Argumente, Herr Knaus, das wissen Sie ja viel besser als ich, wenn sich sowas dann 4, 5 Jahre zieht. In der Zeit kannst du fantastisch einen Märtyrerstatus aufbauen.
Aber den hat sie ja jetzt schon. Ja, also sie wird ja ausgeschlossen.
Also ich glaube, auch die Opferrolle wird die AfD immer einnehmen. Wir dürfen uns am Ende nicht davor scheuen, wie lange ein Verfahren dauert. Und dass es ein Verfahren gibt, was mehrere Jahre dauert, unterstreicht ja auch nochmal die Rechtsstaatlichkeit in diesem gesamten Verfahren, dass es dann eben nicht politisch ist, sondern dass auf Basis von Gutachten und einem ganz normalen rechtsstaatlichen Verfahren am Ende entschieden wird. Und ich will das nochmal sagen, weil ich finde dann auch den Widerspruch, Alexander, verstehe ich dann noch nicht ganz. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, welche Parteiverbote es in der frühen Geschichte der Bundesrepublik gab, weil das Parteien waren, die das System überwinden wollten. Und wir stehen doch jetzt aber, und das erleben wir tagtäglich in Thüringen, im Thüringer Landtag, diese Fraktion und diese Partei machen nichts anderes, als zu blockieren und Chaos zu machen. Und Stefan Möller von der AfD hat auf dem Landesparteitag in Pfiffelbach gesagt, das ist politische Methode. Blockieren und Chaos stiften mit einem Ziel, die demokratischen Institutionen von innen auszuhöhlen. Und da wird auch Macht missbraucht. Wir erinnern uns alle noch an die Konstituierung des Thüringer Landtages 2026. Da wurden wir als 25. Da wurden wir alle in unseren Rechten als Abgeordnete übergangen. Und 24, genau, danke. Manchmal verschwimmt die Zeit auch in den Thüringer Geschwindigkeiten.
Läuft mit dem Konsultationsprozess hier.
Genau, ja, läuft einfach frei. Und deswegen muss ich mal ganz klar sagen, es braucht diesen Mut und die Hoffnung, das Verfahren anzustreben. Und wir dürfen uns davor nicht scheuen, auch wenn es Zeit nimmt, weil es ist, also wir erleben das tagtäglich. Es ist der Versuch der AfD, das System von innen zu zerstören.
Also auch Adenauer, hab ich schon gesagt, hat Leute, die offen als Nazis aufgetreten sind, verbieten lassen. Aber andere Rechtsparteien, die sich gemäßigt haben, nicht verbieten lassen.
Also auch damals. Wir reden bei der AfD nicht mehr über eine gemäßigte Rechtspartei.
Ja, aber also Gott sei Dank entscheiden das nicht Sie. Also das fehlt noch, dass die Linkspartei entscheidet, wer zu Wahlen zugelassen wird.
Das habe ich ja auch nicht gesagt.
So, also das, wenn, dann entscheidet das Verfassungsgericht.
Genau.
So.
Drehen Sie ihm doch nicht das Wort im Mund rum. Ja. Also.
Naja, aber schauen Sie, Sie sind kurz davor zu sagen, wir sollen mit denen zusammenarbeiten. Er will das die verbieten. Für eins müssen Sie sich schon entscheiden.
Also, Herr Alexander, ganz klar, ich sage immer, man muss mit den Leuten reden. Und wenn der Wähler sein Kreuz gemacht hat, sind alle demokratischen Parteien verpflichtet, miteinander zu reden. Ob man dann miteinander will und kann, das ist eine ganz andere Sache. Das ist eine ganz andere Sache. Aber wenn man sagt, mit denen rede ich nicht, ach, zu Pippi Langstrumpf darfst du nicht spazieren gehen oder spielen gehen, der ihre Ringelstrümpfe sind runtergerutscht, mit denen kannst du nicht reden. Ja, welchen Grund soll es dann geben, da nicht mit denen zusammenzuarbeiten? Und ich gebe ihnen einen Scheck drauf. Das hätte ich 24 gemacht nach der Landtagswahl. Ich habe den Werdegang der AfD ganz genau beobachtet. Und das war ja ursprünglich mal so eine Partei eher so von Euroskeptikern und Professoral und so. Und damals sollte Höcke mit in das Präsidium der AfD, da war Bernd Lucke noch da und Frauke Petry, und da wurde er gefragt und hat er gesagt, noch nicht. Der wollte keine Verantwortung haben. Und ich gebe Ihnen Scheck drauf, wenn man ihn damals angesprochen hätte, hätte er gesagt, noch nicht. Und ein Geschichtslehrer, der im Parlament Geschichte klittert und nicht weiß, dass Marie Antoinette niemals gesagt hat, wenn das Volk kein Brot hat, solle es doch Kuchen essen. Das erwarte ich von dem Geschichtslehrer, dass der das weiß. Der da einfach so populistisch vor sich hinschwadroniert, der ist für mich als Partner vielleicht nicht optimal und auch nicht wählbar. Aber man muss zumindest erst mal mit den Menschen reden, die dort gewählt worden sind. Das gebietet der Respekt vor dem Wähler. Und wir tun alle Wähler in so eine Schnuddelecke reinstellen. Jetzt habt ihr die gewählt, die hättet ihr nicht wählen dürfen. Und jetzt habt ihr was davon, jetzt redet man nicht mehr mit denen.
Also nur, ich habe immer schon mit allen geredet. Ich bin nämlich Journalist und ich kenne die alle. Und die reden auch alle mit mir. Ja. Aber politisch ist es auch interessant, dass in dieser Runde zwei sitzen, die den Laden verbieten wollen.
Aber darf ich doch noch mal unterscheiden? So. Also es geht auf der einen Seite.
So, und Sie sagen, so, und da sehen Sie, da ist doch eine große. Da gibt es noch was zu besprechen und da muss es auch noch was dazwischen geben, oder?
Aber Alexander, darf ich noch mal kurz eins klarstellen? Ich glaube, wir beide reden darüber, dass in einem rechtsstaatlichen Verfahren das, was im Grundgesetz geregelt wird, was die Mütter und Väter des Grundgesetzes als Instrument aus der Lehre der Weimarer Republik dort reingeschrieben haben, dass dieses Instrument Anwendung findet und in einem rechtsstaatlichen Verfahren geprüft wird, ob es geboten ist, diese Partei zu verbieten. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich niemandem vorschreibe, was er oder sie zu wählen hat. Ich werbe dann natürlich darum, auch in Wahlkämpfen, dass man die Linke wählt und mache das programmatisch. Aber ich stehe doch auch am Infostand und setze mich auch mit Wählerinnen und Wählern der AfD auseinander und will die genauso wenig verbieten. Aber diese beiden Ebenen muss man doch mal
trennen. Darf ich einmal ganz praktisch fragen, reden Sie mit Björn Höcke im Landtag?
Nein.
Sagen Sie dem guten Morgen?
Wir haben nichts miteinander zu bereden.
Wenn Sie sich auf dem Flur begegnen, was passiert dann?
Dann läuft man aneinander vorbei.
Und tut so, als hätte man sich nicht gesehen?
Man hat sich gesehen, aber das tut ja nichts zur Sache.
Wie machen Sie das, Frau Schweinsburg?
Also ich habe das Glück, eine Frau zu sein und zu erwarten, dass mich der Mann zuerst grüßt.
Und die Frage ist, ob Sie zurückgrüßen?
Ich bin noch nicht gegrüßt worden. Ich bin noch nicht in die Situation gekommen.
Also Björn Höcke grüßt Sie nicht?
Wenn er mich gesehen hat, hat er mit seinem Gesicht einen angeguckt und ist vorbeigelaufen. Das wüsste ich nicht, warum ich als Frau zuerst grüßen sollte.
Das heißt, er grüßt nicht?
Er ist er und ich bin ich. Und wenn ich nicht zuerst gegrüßt werde von einem Mann, grüße ich nicht zurück. Die Frage stellt sich dann.
Nee, das verstehe ich. Ja, ja. Mhm. Interessant. Das mit der Geschichtslehrerei ist auch spannend. Ne?
Also hat er nicht ich habe ihn auch schon mal getroffen und wir haben uns ganz normal die Hand gegeben und hatte ganz normale Umgangsform.
Also ja, ich frage ja nur, wie nee,
was hat sich nicht ergeben? Ich will da gar nichts unterstellen.
Ja, ja, genau. Das mit der Geschichtslehrerei ist auch interessant. Was sich in Cottbus, wo er gerufen hat, irgendwie glaubt nicht, was in den Geschichtsbüchern steht und das dann noch versucht hat, als Zitat Egon Bahr in die Schuhe zu schieben.
Ja, ja, ich meine, ja. Aber ich war damals böse entsetzt bei irgendeinem Thema, Herrschaft war dabei, wo er gesagt hat, so wie Sie da hier umgehen, das ist ja wie mit Marie Antoinette, die dem Volk auch, dem hungernden Volk auch empfohlen hat, Kuchen zu essen, wenn sie doch kein Brot mehr hat. Also das ist ja Geschichtsklitterung. Da weiß nun jeder, der sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt hat, und ich habe mich nur ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, dass das nie nachgewiesen wurde und dass ihr das später in den Mund gelegt wurde.
Ich würde jetzt gerne einmal schnell nach Sachsen-Anhalt gehen. Wir gehen da gleich nochmal tiefer rein. Robin Alexander ist bei uns. Ich habe das eben schon gesagt. Alexander, Sie sozusagen sehr kleinteilig mal versucht, Szenarien zu entwickeln für das, was danach kommenden Sonntag möglicherweise passiert. Können Sie das einmal darlegen? Was sind die Möglichkeiten?
Na, wenn Sie jetzt sehen, der blaue Balken ist ja der höchste Balken. Es gibt die Möglichkeit A, die kriegen die absolute Mehrheit der Sitze, dann regieren die. Debatte zu Ende. Aber es kann auch sein, dass sie mit Abstand die stärkste Fraktion werden, aber nicht die absolute Mehrheit haben. Und was würde dann ein normaler Politiker tun? Sie oder jemand anders? Der würde sagen, wir haben die Wahl gewonnen. Wir haben einen Regierungsauftrag. Jetzt reden wir mit den anderen, wie wir den umsetzen können für Sachsen-Anhalt. Das wäre das, was jeder tut. Aber Ulrich Siegmund hat schon gesagt, dass er das nicht tut. Er hat gesagt, wenn wir nicht die absolute Mehrheit kriegen, machen wir nichts.
Und das ist doch dann seine Entscheidung.
Aber ist das erstmal ein interessanter Fakt? Weil alle anderen würden ja sagen, ich habe ein Programm für Sachsen-Anhalt. Die Mehrheit, relative Mehrheit hat mich gewählt. Jetzt ans Werk. Dass er sagt, ich will nicht ans Werk, weil ich es nicht alleine mache, ist erstmal bemerkenswert.
Das ist die Sekunde, in der die AfD eine Brandmauer zieht. Ne?
Ja, genau.
Zu allen.
Genau, er müsste ja sagen, jetzt rede ich mit der CDU oder mit der SPD. Wer am meisten so. Das ich passiert nicht. Also er möchte.
Ja, ist schon klar.
So, und das Interessante ist dann hat man ja die stärkste Fraktion, die nicht regieren will in dem Fall. Was macht die zweitstärkste Fraktion? Die nach Lage der Dinge die arg gerupfte CDU wird. Wird die CDU dann auch sagen, wir haben hier nicht gewonnen und die Mehrheit geht auch nur mit der Linken und die mögen wir nicht, also regieren wir auch nicht. Dann würde aber überhaupt keiner mehr in Sachsen-Anhalt regieren.
Naja.
Oder würde die CDU sagen, es geht darum, dieses Bundesland zu regieren. Sachsen-Anhalt ist wichtiger als einzelne Parteien. Wir versuchen, eine Mehrheit zu finden. Und das ist die Position, die Sven Schulze, der Chef der CDU in Sachsen-Anhalt, einnimmt.
Trotz Unvereinbarkeitsbeschluss.
Das ist der Punkt. Da wird es interessant. Weil, also A, sagt er, klassischer CDU-Spruch, Land vor Partei, man versucht eine Regierung aufzustellen. B, muss er zu seinen Genossen aus Sachsen-Anhalt gehen, was er nicht darf, laut Unvereinbarkeitsbeschluss.
Und sehen Sie mal, was das für ein Schwachsinn ist, dieser Unvereinbarkeit.
Das ist doch, wer von uns,
ist so erfrischend,
ist das. Langsam, tut wer so gut, von uns beiden
ist mal so deutlich zu hören.
Das ist doch Ihr Beschluss, nicht mein Beschluss.
Ich erklär's doch nur. Ich war immer dagegen.
Ich erklär's doch nur.
So. Sie müssen mir meinen Beschluss nicht erklären.
Und das Interessante ist jetzt, dass
Sie, es in Sie war ja dagegen, Sie sagt ja, Frau Schweizer, um das kurz zu erklären, für Sie sind das sozusagen Vorschläge.
Ja, über die man nachdenken kann.
So. Es ist so wie in Süditalien
ein Wahlleiter, genau, oder in Indien ist das auch
ein
so.
Ein Angebot.
Ja, ist ein Angebot,
kann
kannst
machen,
du machen
kann
oder auch sein lassen.
Ja.
So, und ich meine, wenn ein Wahlleiter vorschlägt, also wenn ein Wahlleiter eine Partei zulässt und der Wähler macht dort sein Kreuz, dann haben die Gewählten dann die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, für den Wähler da zu sein und miteinander zu reden.
Das heißt, das gilt auch für die AfD. Natürlich.
Für alle.
Ja.
Für alle. Ich mache da keine Ausnahme.
Okay, so jetzt Linkspartei, Unvereinbarkeitsbeschluss, Alexander.
Es gab, also dieser Herr Schulze will denselben Trick machen, den die in Thüringen machen und in Sachsen, zu sagen, wir machen einen Konsultationsmechanismus. Also wir machen keine formale Koalition, weil das da der von Ihnen so gehasste Beschluss Ihrer Partei gegensteht. Aber wir machen dieses etwas Trickreiche, dass es doch weitergeht.
Konsultationsmechanismus, das Wort, das Frau Schweinsburg genau. nicht kennt, nicht mag und auch nicht aussprechen.
Ich kenne es.
Oder prälegislatives Konsultationsverfahren.
Ich habe meine ich doch. Wir helfen, wo wir können, Frau Schweinsburg.
So. Aber das Interessante ist jetzt, dass es in Sachsen-Anhalt andere Christdemokraten geben, die sagen nein. Die sagen, das geht nicht. Wir haben dann die Wahl verloren. Die auch sagen, wir wollen nicht mit den Linken, die dazu die Geschichte der SED bemühen, die auch den Berliner Antisemitismus der Linken bemühen, den ich auch schon berichtet habe. Die sagen, wir machen das nicht. Und die auch sagen, die CDU ist doch schon kaputt gegangen wegen der ganzen Kompromisse mit der SPD. So. Wollt ihr jetzt noch Kompromisse mit der Linkspartei machen?
Und man könnte ja auch als letztes Argument ins Feld führen, wenn wir 14-15% verloren haben, gebietet es doch, die Demut, der Respekt vor dem Wähler zu sagen, okay, ihr wollt uns offenbar nicht mehr. Und das nehmen wir jetzt mal zur Kenntnis und ziehen uns jetzt erstmal zurück.
Das Interessante ist, beide Argumente sind ja von Verantwortung geprägt. Also wenn Sven Schulze sagt, es geht doch nicht um die CDU, es geht um Sachsen-Anhalt, ist das ja ein respektables Argument. Mhm. Und wenn jemand anders von der CDU, der Frontmann dieser Bewegung heißt Sepp Müller, ist ein Bundestagsabgeordneter, sagt, wir haben gesagt, nicht mit den Linken, also machen wir es nicht, ist das ja auch ein verantwortungsvolles Argument. Darum ist die CDU in einer Situation, wo die sich, egal wo die sich hinwenden, die werden Schaden nehmen. Das ist wirklich wie so ein Shakespeare'schen Königsdrama. So. Man kann nur eine schlechte Entscheidung treffen.
Und dieses Dilemma, dieses Drama, wie Sie es nennen, deutete sich eigentlich schon an hier auf diesem Stuhl.
Ne? Ja. Ja, das ist so ein bisschen die Schuld von Markus Lanz, wenn ich ehrlich bin.
Warum?
Weil Sven Schulze...
Immer. Ja, gerne ich.
Muss ja Ross und Reiter nennen. Ne? Ja. Nein. Also Sven Schulze dachte, er kommt mit einer Äußerung durch. Er hat immer, wenn er gefragt wurde, gesagt, ich möchte die AfD und die Linke nicht am Kabinettstisch haben.
Richtig.
Offen lassend Konsultationsmechanismus im Parlament eben doch mit der Linken arbeiten. Und hier, als er gegrillt wurde, hat er gesagt... Ich lasse mich nicht abhängig machen.
Richtig.
Das ist etwas anderes. Und seitdem hat er versucht, das immer wieder einzusammeln. Ziemlich geschickt, hat immer gesagt, ich lasse mich von niemandem abhängig machen, um es zu relativieren.
Genau, hat aber nicht so richtig funktioniert. So, wir hören mal kurz rein. So war das hier, schauen Sie mal. Wenn es ganz knapp wird, würden Sie sich wählen lassen zum Ministerpräsidenten, wenn dafür Stimmen von der Linkspartei oder auch von der AfD nötig wären?
Also ich bin ziemlich sicher, wenn es zu einer solchen Situation kommen würde, dass es aus der Mitte keine Mehrheit gibt, dann wird es wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum erstmal keine Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt geben, weil ich werde mich nicht abhängig machen von der AfD und auch nicht von der Linkspartei.
Was heißt das? Würden Sie sich von denen wählen lassen unter Umständen?
Ich bin ziemlich sicher,
ja oder nein?
Nein, ich bin sicher, es würde erstmal gar keine Wahl geben.
Die Frage ist einfach, würden Sie sich wählen lassen, ja oder nein?
Ich werde nicht zur AfD und nicht zur Linkspartei gehen und um Stimmen bitten.
Der eiert doch noch. Eiert rum, ne? Ja, ist Ihnen auch aufgefallen, ne?
Ja. Lustig ist ja auch, wenn es keine Wahl gibt, wer bleibt denn dann der Ministerpräsident? Mhm. Wer ist denn schon der Ministerpräsident?
Aber er würde dann bleiben, ne? Muss man einmal kurz erklären.
Das kann, also die,
wie lange? Theoretisch?
Die denken, das geht
theoretisch 20 Jahre?
Das geht
oder?
3-4 Monate.
Okay.
Es gibt so ein historisches Beispiel, es gab mal Roland Koch. Da gab es in Hessen keine Mehrheit und Koch blieb einfach im Amt. Aber dass sowas für eine Demokratie doch Mist ist.
Ja, klar.
Also man macht eine Wahl. Und dann sagen zwei Leute, wir wollen aber gar nicht regieren. Und dann bleibt der im Amt, der abgewählt ist. Das ist doch alles Mist.
Ja.
Das ist eine tief missliche Situation.
Naja, klar. Könnte, um jetzt einmal über dieses Thüringer Modell zu sprechen, könnte sich die CDU in Sachsen-Anhalt das leisten, sowas zu machen? Thüringer Modell, sächsisches Modell?
Naja, die CDU wird sagen, was bleibt uns übrig? Die werden sagen, also ich gebe mal ein Beispiel. Als damals Christian Lindner aus Jamaika ausgestiegen ist, hat er gesagt, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Da ging es doch gar nicht um AfD und so weiter. Da ging es um, er hatte keine Lust mehr auf Frau Merkel. Da hat der Bundespräsident Steinmeier die SPD in die nächste Koalition gezwungen mit dem Argument, wer zu Wahlen antritt, ist verpflichtet, eine Mehrheit zu suchen. Es ist keine Option. So. Und die SPD ist dann in diese Koalition gegangen wie ein Maultier ins Geschirr. Aber der nächste Kanzler hieß überraschenderweise Olaf Scholz. Also, es muss gar nicht sein, dass jemand, der in der Demokratie eine schwierige Aufgabe
wuppt,
dass
Argument,
der bestraft wird.
Das Argument gilt ja auch für Ulrich Siegmund, ne?
Ja, aber.
Wer könnte den zwingen? Koalitionsgespräche aufzunehmen.
Ich glaube, wir müssen einfach ernst nehmen, was die AfD ständig sagt.
Wir müssen, bevor Koalitionsgespräche überhaupt aufgenommen werden, macht man ja in der Regel erstmal Sondierungen und redet mit den anderen, ob es sich überhaupt lohnt, Koalitionsgespräche aufzunehmen. Richtig. Aber auch diese Sondierungen sind die verdammte Pflicht und Schuldigkeit von gewählten Parlamentariern. Mhm. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin von 94 an regelmäßig direkt gewählt worden, in geheimer Wahl. Ich konnte mir nicht aussuchen. Ich habe zu niemandem gesagt, du darfst dein Kreuz nicht bei mir machen. Ich weiß es nicht, wer mich gewählt hat in direkter Wahl. Und ich denke mal, es kommt doch nicht darauf an, wer wo sein Kreuz macht, bei einer direkten Geheimwahl. Ich rede jetzt vom Landrat. Mir wurde gleich, nachdem ich in den Landtag gekommen bin, von jemandem sehr Wichtigen gesagt, ich soll aufhören mit meiner Provinzpolitik. Wir sind jetzt hier im Landtag und da müssen wir was anderes machen. Mhm. Hab ich gesagt, gut. Deine Meinung, du behältst deine Meinung, ja. Ich behalte meine Meinung. Ich meine, Verantwortung übernehmen und gestalten im Interesse des Landes, das ist doch das A und O.
Das ist doch Herr Heuer, den wir da im Hintergrund sehen, ne? Das ist der CDU-Fraktionschef in Sachsen-Anhalt. Dieses Foto erzählt, glaube ich, nicht die Wahrheit oder möglicherweise doch. Wie eng sind die, Robin Alexander?
Also Herr Heuer hat gesagt, dass er nur Ulrich Siegmund das Mikrofon wegnehmen wollte.
Also wenn man sich die Szene anschaut,
würde sieht ich sagen, etwas anders an. Jetzt bin ich kein Experte für sachsen-anhaltische Landespolitik, aber Herr Heuer hat neulich noch an einem Mechanismus mitgewirkt, Dinge im Parlament zu verändern, um die AfD draußen zu halten. Also ich glaube nicht, dass der da ein enger Freund ist. Das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist doch, also ich rede seit Jahren mit allen, aber wenn Sie jetzt sagen, sondieren. Sondieren geht doch so. Da kommt Partei A und sagt, das ist unser Programm. Und Partei B sagt, das ist unser Programm. Und dann muss geguckt werden, was können wir zusammen machen und was können wir nicht zusammen machen. Und da ist natürlich die Frage, geht das? Gibt es von dem, was die CDU will und dem, was die AfD will, gibt es da genug, dass man in einer Regierung zusammenarbeiten kann? Und bisher hat Ihre Partei, die CDU, gesagt, nein. Und Ulrich Siegmund, AfD, sagt auch nein. Und deshalb, wenn Sie sagen, die sollen sondieren, müssten Sie eigentlich auch sagen, diese 5 Punkte aus dem AfD-Programm finden Sie richtig gut, die würden Sie mitgeben.
Darf ich nochmal, um das schnell abzuschließen?
Man muss mit jedem reden, also da bin ich jetzt nicht ganz auf Ihrer Welle.
Ist schon klar. Was wäre denn das schwierigste Szenario, Herr Alexander? Das Szenario, also das schwierigste für die CDU, wenn die AfD eine satte Mehrheit holt, aber nicht die absolute Mehrheit?
Das ist doch eine Falle.
Das meine ich.
Man muss doch bei sowas immer einfach nur der AfD zuhören. Normalerweise müsste Herr Siegmund doch jetzt sagen, ey, ich werde Ministerpräsident für mein Land. Ich kann jetzt so viel ändern, das mache ich jetzt. Stattdessen sagt er, wenn ich nicht die absolute Mehrheit kriege, ist das eine Riesenchance für die AfD, weil dann werden wir bald in Mecklenburg-Vorpommern
Sieg und im Bund.
Also er denkt nicht daran, was kann ich aus meinem Sieg, und er wird einen großen Sieg haben, was kann ich aus meinem Sieg für mein Land machen? Er denkt, was kann ich für den Sieg für meine Partei machen? Das ist eine ganz andere Perspektive.
Sehr, sehr unpatriotisch, ne?
Ja, das ist jetzt der Kommentar. Ich war noch bei der Faktendarstellung.
Ja.
So, aber das ist das Interessante. Und jetzt,
Entschuldigung, muss er noch mal deutlich benennen.
Naja,
ist doch auf eine Art sehr unpatriotisch.
Ich finde den Satz, erst das Land, dann die Partei, so. Richtig, und da sollten sich auch alle einigen können.
Genau.
Und dass die das andersrum machen. So, und jetzt könnte man ja sagen, vielleicht ist das Ulrich Siegmund alleine. Aber schauen wir uns an, Alice Weidel in dem großen Sommerinterview, also die Parteivorsitzende. Jetzt würde man doch sagen, wo die AfD so stark ist, wenn die Brandmauer weghaben wollen, dann würden sie der CDU sagen, wir machen euch Angebote. Guckt mal, ihr ärgert euch so mit der SPD, mit uns gehen die Reformen, mit uns gehen die Steuersenkungen, mit uns geht, ist ja egal. Stattdessen hat Frau Weidel ein Feuerwerk von CDU-Beschimpfung abgefahren. Die hat gesagt, die Lüge ist die DNA der CDU. Nicht die DNA von Merz, Merkel, sonst wem. Und die DNA ist ja das Erbgut, das, was man nicht ändern kann. Dann hat sie gesagt, raus aus dem Euro.
Raus aus Schengen.
Raus aus Schengen.
Ja. Raus aus der EU ist das.
Ja, raus aus GEAS, also dem gemeinsamen Grenzschutz, an dem Dobrindt arbeitet. Und Sie sind jetzt nicht Bundespolitikerin, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Frau Weidel sagt, raus aus dem Euro, raus aus Schengen, raus aus dem gemeinsamen Grenzschutz und ihr seid notorische Lügner, da stelle ich mir das mit den Sondierungen ziemlich schwierig vor.
So, und da hat sich ja auch was verändert. Es ist doch dieselbe Frau Weidel noch vor wenigen Jahren gewesen, die immer gesagt hätte, unsere Hand ist ausgestreckt, aber die wollen nicht.
Naja, das ist, viele Rechtsparteien, also in Europa gibt es ja, ja viele Rechtsparteien, die gerade reüssieren. Und viele von denen ziehen irgendwann in die politische Mitte, schmeißen ein paar Irre am Rand raus und versuchen mit Leuten aus der Mitte ins Geschäft zu kommen, um genau. Politik zu gestalten. Und die AfD tut das nicht. Richtig. Weil die AfD glaubt, wir holen uns die absolute Mehrheit. Mhm. Erst in Ostdeutschland und dann im Bund.
Ja. Mhm.
Und dann machen wir, was wir wollen. Wir müssen auf gar niemanden Rücksicht nehmen. Kann man so machen, muss man nur verstehen. Und das ist das Irre, dass sie immer sagen, keiner redet mit uns, das ist so gemein. Aber genau das ihre Strategie ist. Das ist das Irre daran.
Und das sagen sie uns ja ständig. Also ich meine, Herr Höcke weiß eines sehr genau. Und das wiederholt er seit 10 Jahren konsequent. Er sagte damals in der berühmten Rede in Dresden, die Bombardierungen von Dresden 45 und die Umerziehung der Westdeutschen oder der Deutschen durch die Alliierten waren ein langer Versuch, die deutsche Identität zu zerstören. Also er setzt die Gründung der Bundesrepublik, das Grundgesetz, Konrad Adenauer gleich mit dem Krieg. Er sagt, wir brauchen eine Identität davor. Und um die kämpfen wir. Keine Kompromisse. Götz Kubitschek sagt ganz klar, 2024 vor den AfD-Spitzenpolitikern aus den ostdeutschen Ländern, wir brauchen ein Kältebad. Was heißt das? Eine Wirtschaftskrise, vor der haben wir keine Angst. Keine Kompromisse, um irgendwelche Reformen zu machen. Mhm. Wir wollen die Zerstörung dieser Adenauerschen Bundesrepublik. Und das wird wiederholt und wiederholt und wiederholt. Björn Höcke sagt in Erfurt, die gesamte Elite Deutschlands, die politische Elite, wird gesteuert von ausländischen Geheimdiensten. Was er meint, ist, dass die Bundesrepublik an sich, das Grundgesetz, das Deutschland der letzten Jahrzehnte, und da passt dann alles zusammen, natürlich will man raus aus der EU. Das war ja Adenauers Angebot, Adenauers Idee. Man will raus aus dem Euro. Man will sich mit Russland verbünden, während Russland jede Woche mehr Drohungen gegen die europäischen Demokratien verlautbart. Während in Kiew eine europäische Hauptstadt ununterbrochen, ich war jetzt im Juni in Kiew, im Vergleich zu Juni ist das heute 10-mal mehr Hölle. Ununterbrochen Raketen, Drohnen gegen Zivilisten. In dieser Situation sagt die AfD auch in diesem Sommer, auch im August, wir sind auf der Seite von Putin, keine Sanktionen, keine Unterstützung mehr für die Ukraine.
Sagen Sie Ulrich, wirklich, wir sind auf der Seite von Putin?
Naja, Björn Höcke hat gesagt, sein erster Besuch wäre in Russland. Die Position von Herrn Thielschneider ist konsequent und systematisch. Und im Grunde genommen das
Russisch,
absurd...
Russisch Unterricht.
Russischer, ja, und das, Dinge, ja. Das große Problem an der Sache ist, es ist ja alles kohärent. Die AfD will ein anderes Deutschland in einem anderen Europa. Ein Europa, in dem Einflusssphären akzeptiert werden, in der man sich nicht mehr an Recht hält, in der man kleine Länder und europäische Konsultationen nicht mehr respektieren muss, in der man im Inneren wie im Äußeren vollkommen frei agieren kann, daher keine Koalitionen, keine Angebote, keine pragmatische Politik. Denn Ulrich Siegmund sagt ja selbst, er war ja bei Ihnen. Sie haben ihn ja gefragt, wie finanziert er seine Versprechen? Ja. Die Versprechen klingen ja, die könnte jede Partei machen. Ja. Also Kinderbetreuung gratis, ja, Führerschein. Auf die Frage, wie er das finanziert, sagt er, wir hören auf, die Ukraine zu finanzieren. Und dann will uns die AfD einreden, sie ist die Partei gegen Massenflucht.
Gegen Flüchtlinge.
Wenn wir die Ukraine fallen lassen...
Ja.
Und Putin einen Sieg in der Ukraine ermöglichen, Deutschland ist der wichtigste Unterstützer heute, dann haben wir Millionen Flüchtlinge. Aber wenn man sagt, man will die Krise, den Zusammenbruch Europas, dann ist ja die Tatsache, dass Putin
das
Flüchtlinge erzeugt, gewollt.
Ja, ist schon klar, dann ergibt das Sinn.
Man muss, glaube ich, fair bleiben, auch Hans-Peter Tilschner, der sagt, er wäre weder für Putin noch für die Ukraine.
Er sagt, wir halten uns da raus, ist nicht
das,
unser Krieg, weiß, ist die Formulierung.
Ob wir ihm das glauben, ist eine andere Frage, aber die
Zitate müssen schon stimmen. Er sagt, es ist nicht unser Krieg und wir haben Interessen, wir haben keine Freunde. Das ist so die Formulierung. Frau Schwanzog, Sie wollten gerade.
Ich wollte noch mal anmerken, also ich glaube, wir sollten heute vielleicht etwas mehr über Deutschland und vielleicht auch gerne über die neuen Bundesländer reden. Es tut mir leid. Ich habe einen ordentlichen Abschluss und ich habe einen Dolmetscherabschluss, das gehörte damals dazu, mit in Russisch. Zwar nur Dolmetscher C, aber es reichte. Deswegen bin ich immer noch, kann ich gut mit russischen Leuten umgehen. Und es hat aber, ich denke, wir müssen mal trennen zwischen Russland und Putin. Putin ist nicht gleich Russland. Aber
das
er
hat
verkörpert
hier aber auch
noch. Ich will es noch mal sagen. Und ich stehe dazu. Ich habe viele Freunde, die noch mit dort unterwegs sind, wo ich jetzt in Schottland war, zu denen habe ich gesagt, wenn ihr ja nach Jamal fahrt, denkt dran, das ist Sibirien, da habt ihr jede Menge Mücken. Ich, blödes Huhn, habe natürlich in Schottland nicht dran gedacht, dass es dort Mücken gibt, die mich zerpiesern. Aber vielleicht noch mal so viel zur AfD. Die haben so eine Angst davor, dass die Brandmauer fällt, dass die Mitglieder, die konstruktiv im Kreistag Greiz mit zusammengearbeitet haben, ziel- und ergebnisorientiert im Sinne des Landkreises, die haben die aus der Partei rausgeschmissen. Ja. So, deswegen, man muss auch mal sehen, die schießen sich ja ins eigene Knie.
Deswegen würde ich gerne mit Herrn Schaft das mal besprechen. Herr Schaft, Sie können das, finde ich, immer sehr gut erklären, wie das läuft. Also einerseits zu sagen, wir sorgen uns ja um diese Demokratie, um die Freiheit, wir retten diese Demokratie für euch, weil diese Demokratie ist in großer Gefahr. Woran machen Sie fest, auch in Ihrer Zusammenarbeit, wie sehr die eigentlich nur an Destruktivem interessiert sind, wie sehr die daran interessiert sind, diese Demokratie, wann immer es geht, demokratische Prozesse zu stören oder sogar zu zerstören.
Ich sage jetzt die zwei Beispiele und will dann aber gerne auch noch mal kurz vorher eine Sache sagen. Ich meine, wir reden jetzt hier, ich habe kein Zeitgefühl mehr, ehrlich gesagt, schon sehr lange über die AfD. Wir reden über die Frage, dass sie die fünfte Kolonne Putins ist, unbenommen. Worüber wir aber ja nicht mehr reden, ist die Frage, was ist denn eigentlich die Ursache für eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung? Und das ist erstmal das eine. Das andere ist, was macht die AfD konkret? Ich will nur zwei Beispiele nennen. Die Konstituierung des Thüringer Landtags habe ich schon exemplarisch beschrieben. Abgeordnete werden übergangen. Es ist ein rein formaler Akt. Der Alterspräsident eröffnet, verliest die Namen und dann schreitet man zur Wahl des Landtagspräsidenten. Und er hat dort seine Macht missbraucht und Abgeordneten das Wort abgeschnitten. Das andere ist, die AfD blockiert den Richterwahlausschuss seit jetzt schon über 20 Monaten. Das ist der Ausschuss, in dem Abgeordnete und Richterinnen und Richter sitzen, um am Ende Richterinnen und Richter auf Lebenszeit zu benennen. So, momentan haben wir noch so eine Krücke, dass im Prinzip der alte Richterwahlausschuss tätig ist und diese Ernennung noch machen kann.
Mhm. Das gilt ja auch für Staatsanwälte. Ne?
Genau, gilt das gleiche Prinzip bei Staatsanwälten. Ja. Und die AfD blockiert das, weil sie ein Drittel der Stimmen hat. Und die Mitglieder des Richterwahlausschusses werden mit 2/3 Mehrheit gewählt. Das heißt, die Partei, die die ganze Zeit draußen rumrennt und sagt, der Rechtsstaat funktioniert nicht, blockiert das Gremium, damit Richterinnen und Richter auf Lebenszeit ernannt werden und sagen, ich bleibe in Thüringen. Und das ist mir nochmal wichtig, weil das hat am Ende auch eine Debatte, die wir in ganz vielen Bereichen haben. Wir reden überall über Fachkräftemangel und Abwanderung. Und da wird es sehr konkret, weil wenn natürlich am Ende jemand, der gerne in Thüringen bleiben will, dort eine Richterstelle annehmen will, aber sagt, aufgrund der Blockade, weil irgendwann der Richterwahlausschuss, so wie er jetzt zusammengesetzt ist, nicht mehr arbeitsfähig ist, ist es nicht mehr möglich, mich auf Lebenszeit dann auch auf eine Richterstelle in Thüringen zu setzen, na, dann gehe ich nach Hessen, dann gehe ich nach Bayern, dann gehe ich woanders hin. Das ist ja das, was wir gerade erleben. Und das will ich nochmal mit einer Geschichte sehr deutlich machen.
Ich habe diesen altmodischen Fairness-Fimmel. Sollten Sie nicht mitsprechen, das Argument, dass die AfD nutzt, warum sie den Richterwahlausschuss boykottiert?
Ja, weil sie das wie auf einem Markt verbindet und darum feilscht, dass sie einen Vizepräsidenten bekommt. So, aber ich finde, das muss man voneinander trennen.
Sie würden viel glaubhafter werden, wenn Sie das ernst nehmen würden. Die AfD sagt, wir werden im Parlament benachteiligt und deshalb verhalten wir uns jetzt auch obstruktiv. Das können Sie dann immer noch kritisieren, aber wenn Sie es einfach weglassen in Ihrer Argumentation, machen Sie das nicht glaubwürdiger.
Aber die AfD wird nicht benachteiligt. Sie sitzt in allen Gremien. Sie hat Ausschussvorsitzende, sie sitzt im Ältestenrat.
Sitzt die schon im Richterwahlausschuss?
Ja, die kann das ist ja das Absurde. Es gab ja sogar den Versuch, den Richterwahlausschuss in die Handlungsfähigkeit zu bringen, indem erst die AfD-Kandidaten gewählt wurden. Das wurde gemacht. Und was hat die AfD dann getan? Nicht die Mitglieder oder Kandidaten der anderen Fraktionen gewählt. Das heißt, sogar der Versuch, der dort unternommen wurde, wurde torpediert. Und jetzt aber nochmal, weil es geht mir ehrlich gesagt so ein bisschen geht's echt da mit mir, weil wir reden jetzt die ganze Zeit über die AfD und ich habe jetzt über das Thema Abwanderung mal am Beispiel des Richterwahlausschusses, wo es eine ganz konkrete Auswirkung in Thüringen hat, gesprochen. Ich saß vor 2 Wochen bei Beschäftigten in Altenburg, die gerade um ihren Betrieb gekämpft haben, die 4 Wochen lang gestreikt haben. Da hat ein Kollege, ein Beschäftigter, einen sehr, finde ich, prägnanten Satz gesagt. Wenn unser Betrieb geht, dann geht mein Arbeitsplatz, dann gehe ich. Derjenige, der in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, der im Gemeinderat aktiv ist, der beim Bäcker einkauft, der beim Fleischer einkauft, dessen Kinder zur Schule oder zum Kindergarten gehen.
Ist das der Wärmetauscher?
Das ist dieser Wärmetauscherhersteller in Altenburg, genau. Wo wir ja sogar über einen Betrieb reden, der eine Zukunft, ich würde das jetzt mal als Zukunftstechnologie.
Ich habe das gelesen in der Vorbereitung und dachte, warum machen die dort ihren Betrieb zu? Weil das an mangelnder Nachfrage kann das ja nicht liegen.
Genau, das ist am Ende eine Entscheidung einer Standortleitung oder des, sage ich mal, Konzerns, der sagt, wir bündeln im Standort, am Hauptstandort alles und lassen dafür den Standort aber in Altenburg dann liegen. Das ist, was wir an anderen Standorten auch sehen. Mhm. Das Gleiche ist eine Gießerei. Die hat einen Standort in Sömmerda und auch in Sachsen-Anhalt, in Harzgerode. Da entscheidet, oder da ist es noch anders, da hat die Entscheidung des VW-Konzerns, Teile dort nicht mehr bauen zu lassen, dazu geführt, dass die Beschäftigten am Ende des Jahres auf der Straße stehen. Und was die mir sagen, und da will ich nämlich mal auf den Kern des eigentlichen Problems der Unzufriedenheit zurückkommen, wenn ich dort mit dem Betriebsrat bei Bohai Tremet sitze, dann sagt er mir, wo ist denn der Ministerpräsident? Warum kommt er denn nicht? Warum setzt er sich nicht in sein Auto und fährt zu mir und hört sich an, was wir zu sagen haben und welche Ideen wir haben, die die Standortleitung nicht hat, um diesen Betrieb zu retten. Und das ist das, was mich umtreibt. Und da können wir den ganzen Abend über die Frage, wie die AfD versucht, die Institutionen zu zerstören, reden.
Sind die denn da? Ist die
also bei den Betrieben, wo ich jetzt zuletzt war, wo ich mit den Beschäftigten geredet habe, da waren wir. Das war bei Zalando, das war bei Kelvion, das war bei Bohai.
Weil man Sven Schulze, soweit ich das mitkriege, das wirklich nicht vorwerfen kann.
Nee, da muss ich
das
sogar
jemand,
sagen,
der sehr fleißig ist, der sehr viel der unterwegs sogar ist, der sich sehr wohl blicken lässt. Also an der Stelle muss man ihn ausdrücklich loben, oder sehe ich das falsch?
Ja, da kann ich sagen, das ist ja der konkrete Unterschied gewesen. Ich hätte das, was Sven Schulze in Sachsen-Anhalt bei dem Standort dieser Gießerei gemacht hat, so hätte ich das auch von Mario Vogt in Thüringen erwartet. Als die Meldung kam, dass VW die Abnahmegarantie quasi kündigt, zu sagen, ich nehme die Hörer in die Hand und rufe den Konzern an und sage als Ministerpräsident, ganz so einfach geht es nicht, ganz so einfach kann man sich nicht aus der Verantwortung ziehen. Und dann, Herr Lanz, Sie hatten das am Anfang gesagt, das ist ja auch das, was mich umtreibt, so mit meiner Biografie. Also weil was erleben wir denn heute? Wir erleben das, was eine Generation schon mal erlebt hat, die meiner Eltern und ich quasi so ein Stück weit auch. Also wenn ich daran zurückdenke, ich bin Jahrgang 91. Die Grundschule oder der Kindergarten, auf den ich gegangen bin, ist zu. Die Grundschule, auf die ich zuerst gehen sollte, ist zu. Das Gymnasium, wo ich bis zur 10. Klasse war, ist zu. Jetzt sage ich immer so scherzhaft, ich hoffe, dass die Universität Erfurt, auf der ich war, nicht auch irgendwann noch zumacht.
Ja.
Aber die gleichen Erfahrungen macht ja heute eine Generation, zumindest in einem Teil Deutschlands nochmal und in einem anderen Teil, wo jetzt die Strukturbrüche genauso greifen, auch nochmal. Und ich glaube, das ist der eigentliche Punkt, wo wir draufkommen müssen.
Ja, das stimmt. Aber wie wollen Sie das denn lösen? Ich meine, das ist ja ein demografisches Thema. Das kann weder die AfD lösen, noch kann das die CDU, noch irgendjemand lösen. Sie können Leute nicht dazu verpflichten, Kinder zu kriegen.
Das will ich auch gar nicht, aber ich will zwei Sachen.
Das wollen Sie natürlich nicht, aber ich will nur sagen, wenn es den Bedarf für den Kindergarten offensichtlich nicht mehr gibt,
dann komme ich ja zu dem Problem, was ich vorhin gesagt habe, was der Kollege...
Es ist traurig, aber es ist so.
Genau, es ist so, aber da komme ich dazu, was der Kollege in Altenburg gesagt hat. Wenn wir quasi es einfach so laufen lassen und der freie Markt bereinigt jetzt mal eben so irgendwie die Standorte und das sogar an einem Standort, der gar nicht in der Insolvenz ist und der auch keine roten Zahlen schreibt, im Gegenteil, sondern dann da der Konzern entscheidet, wir machen diesen Standort dicht und eine Landesregierung sich zurücklehnt und sagt, das geht uns nichts an, weil das ist der Markt, dann ist das eine der Ursachen, weil dann nämlich der Beschäftigte geht und dann reden wir über das eigentliche Problem von Abwanderung.
Das ist interessant, was jetzt hier passiert. Ne? Sie machen jetzt hier Opposition.
Nee, ich versuche das in den Mittelpunkt zu rücken, was die eigentlichen...
Das geht ja gegen den Ministerpräsidenten, das geht gegen den CDU-Ministerpräsidenten Mario Vogt, das geht gegen den Ministerpräsidenten von Frau Schweinfurt.
Ich mache das aber vor allem, weil mich das umtreibt, was mir die Leute
fragen. Das verstehe ich, das nehme ich Ihnen ja auch ab. Ich will nur sagen, was interessant ist, ist ja zu sehen, Sie sind jetzt Opposition, Sie nutzen jetzt hier die Chance, nutzen dieses Forum und sagen, pass auf, da machen wir jetzt mal ganz kurz linke Position klar, das ist auch völlig legitim. Aber morgen arbeiten wir dann wieder zusammen.
Tja, ich denke mal, das Land verpflichtet, die Zukunft eines Landes verpflichtet.
Nicht, aber es geht doch jetzt deutlich gegen Sie.
Gegen mich nicht.
Nein, nicht gegen Sie persönlich, aber gegen Ihre Regierung, gegen Ihren Ministerpräsidenten. Also
ich habe arabische Freunde, die ich mal vor 15 Jahren bei einem Wüstenritt davon überzeugen wollte, dass Frauen vielleicht ein bisschen mehr zu sagen haben könnten. Und da hat er gesagt zu mir, wissen Sie was, behalt deine Meinung, oder wir haben uns geduzt, behalt deine Meinung, ich behalte meine Meinung, wir bleiben trotzdem Partner und Freunde. Wir müssen ja zusammen noch, wir müssen ja nicht aber immer aus der persönlichen Dissens.
Also, okay, aber Friedrich Merz ist nicht so richtig hier Kanzler, Mario Vogt ist auch nicht so richtig Ministerpräsident.
Nein, Mario Vogt ist der Ministerpräsident von Thüringen und solange wie er das ist, verdient er den entsprechenden Respekt. So einfach ist das. Und natürlich hätte er dorthin gehen können. Für mich steht die Frage, Herrschaft geht dann eben hin und nimmt sich die Zeit. Vielleicht hat er
recht mit dem Befund?
Ich kann es nicht beurteilen. Ich war nicht dabei. Und ob ein Ministerpräsident da was rausholen kann?
Sie sind doch eine Freundin der klaren Aussprache.
Ja, also, deswegen sage ich doch, ob Ministerpräsident...
Die Sachlage ist doch sehr klar.
Ja, aber gerne ob ein Ministerpräsident
als Landrätin, wären Sie doch da hingegangen oder wären Sie nicht?
Als Landrätin wäre ich hingegangen, aber höchstens, um zu sagen... Ich setze mich ein.
Ja, aber entsteht daraus, aus dem, was er sagt, das Gefühl, die sehen uns gar nicht, die kümmern sich nicht um uns?
Das Problem ist bei vielen Menschen draußen vor Ort, und jetzt sind wir eigentlich da, wo wir ursprünglich hinwollten, dass viele Menschen sich überhaupt nicht ernst genommen fühlen in ihren Problemen, egal wie groß oder wie klein die sind. Und was für mich immer wieder bei den Menschen dann so kommt, ist, es hat doch alles überhaupt keinen Sinn. Warum machen wir hier das überhaupt? Das hat doch keinen Sinn. Die da machen sowieso, was sie wollen. Ob ich da jetzt nun hingehe und tröste und sage, ich werde mich einsetzen, wie auch immer. Er hat natürlich recht.
Aber das was tut ist das gut. für ein Defätismus? Ich meine, ja, was heißt, Defätismus. Das hat doch keinen Sinn. Es hat doch Sinn,
Herr Lenz, das Problem, es geht jetzt gar nicht darum, die Leute sind einfach resigniert. Sie haben vor 5 Jahren gesagt, die haben wir gewählt, die Leute müssen mal munter werden, die demokratischen Parteien. Müssen mal munter werden, so. Dann wurden die Wähler beschimpft, weil sie gewählt haben, wie sie gewählt haben. Dann wurden sie immer bockiger und haben immer mehr gewählt. Ich behaupte mal, 90% der Wähler haben dieses Wahlprogramm von dieser Partei nicht gelesen.
Also Sie sagen, da ist, also wenn wir über Trotz reden, dann sind wir der Frage auf der Spur. Warum die Leute AfD wählen? Ist das Trotz?
Ja, sie wollen gehört werden.
Bestrafen der anderen?
Unter anderem auch, ja. Unter anderem auch. Ich habe jetzt am vergangenen Wochenende mit Leuten geredet, von denen ich weiß, das waren brave CDU-Wähler, die waren wirklich auch für die Demokratie und was weiß ich nicht alles. Die passten überhaupt nicht in irgendwelche Bildereien des AfD-Wählers. Aber die haben mir ganz klipp und klar gesagt, die sollen endlich mal zuhören. Also die da oben, wer auch immer die da oben bin, ich sage, ich sitze doch hier und hör doch zu. Ja, dich meinen wir ja nicht. Wir meinen ja die anderen, die da oben. Also dieses unspezifische Gegner definieren und die hören nicht zu. Und das habe ich schon vor 2 Jahren gesagt, wenn wir ausgrenzen, haben wir Opfer?
Da darf ich mal ganz platt fragen. Sie können gerne sagen, dummes Klischee, lasse ich nicht zu. Sind ostdeutsche Wähler da sensibler als andere?
Ich denke mal, sie sind zumindest trainierter, um das jetzt mal sozusagen zwischen den Zeilen zu lesen. Und auch zu sagen, ist das scheißegal. Dieter Nuhr hat mal gesagt, der Wähler gibt am Wahltag seine Stimme ab und wundert sich, warum er hinterher keine mehr hat. Also das, was vor der Wahl versprochen wird, ist ja vieles, was hinterher nach der Wahl nicht mehr passiert. Du kannst wählen, wen du willst.
Also haben Sie Verständnis dafür, wenn die Leute AfD wählen?
Nein, ich habe Verständnis für einen gewissen Frust, wen auch immer sie wählen. Meine Zeit lang haben sie die Linken dann gewählt. Und ich sage jetzt mal, Bodo Ramelow war ja ein durchaus veritabler Landesvater, egal was auch immer. Ich habe mich sehr über ihn geärgert während der Corona-Zeit. Aber das ist nun mal so, man kann diese persönlichen Animositäten da auch nicht oben vorne ransetzen. Man muss mal auch differenzieren, sage ich mal, eine gewisse professionelle Distanz. Aber das kann man von den Wählern, die es persönlich angeht, wie er sagt, der Kindergarten ist zu, der Bus fährt nicht mehr, das passiert
nicht. Ja gut, aber
wenn... Und dann kommt eben diese platte Geschichte, für alles haben sie Geld, nur für uns nicht. Das ist so dieses platte, Sie haben gesagt, ich soll Volksstimme sagen,
ja,
das
mache
ich.
Ja, ja. Ja,
das ist so dieses platte, ja, warum müssen wir dann dafür Verständnis haben, dass das und das und dort nicht passiert, aber dort müssen wir überall, dann lassen wir uns beschimpfen und so. Es wäre manchmal mit Kleinigkeiten, könnte man so viel bewegen.
Sie haben doch mal, Herr Schaft, aus Versehen mit der AfD eine Mehrheit gehabt? Oder wie war das nochmal?
Nicht nur einmal.
Nicht nur einmal?
Aber das passiert eben.
Nee,
das
nicht. Wurde noch, worum ging es denn da? Sportstätten? Was war das Thema? Ja, ne?
Also da muss ich einmal sagen, dass wir da über eine Zufallsmehrheit im Thüringer Landtag reden. Weil
eine Zufallsmehrheit?
Ja, es war so. Weil
also es gab von Ihnen einen Antrag zur Rettung von Sportstätten.
Genau.
Der hat eine Mehrheit im Landtag bekommen.
Genau, was eigentlich gar nicht möglich ist, weil Sie wissen ja, 88 Abgeordnete, 44 zu 44,
richtig.
Keine Seite hat eine Mehrheit. Und in der Situation war es einfach so, dass in dem Moment der Abstimmung es die Koalitionsfraktionen nicht auf die Reihe gekriegt haben, 44 Abgeordnete auch im Raum zu haben. Von unserer Fraktion waren nicht alle Abgeordnete im Raum. Ich war selber aufgrund eines parallelen Termins nicht da, weil ich bei den Kollegen von Zalando bei der Betriebsversammlung war. Und bei der AfD waren auch nicht alle im Raum. Also uns dort die Verantwortung zuzuschieben, die Koalitionsfraktion hat uns in der Hand. Wenn Sie einen Antrag von uns nicht wollen, dann liegt es an Ihnen, auch im Saal zu sein.
Uwe Truhm von der AfD hat vor der Abstimmung gesagt, das ist wichtig, wir müssten oder würden gerne diesen Antrag der Linkspartei unterstützen, weil für die Aufarbeitung dieses gigantischen Berges maroder Infrastruktur brauchen wir so schnell wie möglich die Unterstützung des Bundes.
Denn die Koalitionsfraktionen haben uns
vorher der Abstimmung hatte das gesagt, das war angekündigt.
Also erstens auf das Wort von einem AfD-Mitglied oder also auf das Wort eines AfDlers im Thüringer Landtag kann man sich nicht verlassen. Das haben wir an verschiedensten Stellen schon gesehen.
Ja, nee, aber ich habe.
Und zweitens lassen Sie mich den Satz kurz noch zu Ende führen. Auch die Koalitionsfraktionen hatten vorher angekündigt, für diesen Antrag zu stimmen, sodass es eigentlich auf die anderen also auf die AfD-Fraktion gar nicht angekommen
ist. Ja, ich würde nur mal gerne verstehen, Herr Schaft, was folgt denn für Sie daraus? Sie müssen ja jetzt den Bürgern erklären, dass der eigene Antrag zur Förderung der Sportstätten schlecht ist, weil er jetzt mit AfD-Mehrheit zustande gekommen ist.
Nee, unser Antrag ist ja nicht schlecht, aber wir können uns ja von der
AfD. Das müssen Sie den Leuten doch jetzt erklären.
Wir können uns ja jetzt auch nicht von der AfD oder den Koalitionsfraktionen diktieren lassen, welchen Antrag wir einbringen oder nicht. Und wie gesagt, nochmal zwei Sachen. Die Verantwortung lag nicht bei uns. Also was uns da in die Schuhe geschoben wird, das ist einfach falsch. Die Koalitionsfraktionen waren einfach.
Haben Sie nicht gerade selber hier sehr wortreich ausgeführt, dass es um die Sache geht? Dass es so wichtig ist, den Leuten zuzuhören? Dass es nicht um taktische Spielchen geht? Genau, Sie wollten die Sanierung der Sportstätten. Jetzt sagt die böse AfD, wir wollen das auch.
Aber Sie haben gerade gesagt, dass es nicht.
Kann man nicht einfach sagen, ja, ist richtig, machen wir jetzt zusammen?
Aber Sie haben gerade gesagt, dass es um taktische Spielchen geht. Und diese ganze Debatte um diesen Antrag ist nichts anderes als ein taktisches Spielchen, um uns Zusammenarbeit mit der AfD zu unterstellen.
Verstehen Sie, dass Wähler, wenn die sowas hören, nicht mehr mitkommen und sagen, was machen die da eigentlich?
Ja, aber deswegen bin ich ja dann auch draußen unterwegs und versuche erstens das zu erklären und mich um die drängenden Probleme zu kümmern, über die wir heute hier leider noch viel zu wenig geredet haben.
Ja gut, wir können uns jetzt nicht um jedes Detail von Thüringen kümmern.
Nee, aber die Probleme von Arbeitsplätzen sind ja nicht nur ein Problem in Thüringen.
Ja, wir wollen ja einen Mechanismus verstehen und das war ja der Sinn auch dieser ganzen Sendung, mal zu kapieren, wo es da Zusammenarbeit gibt. Und wie Sie sagten, heuchlerisch ist das an vielen Stellen, das ganze Thema.
Ja.
Aber zu dem Mechanismus. Wie fanden Sie das mit Linkspartei und AfD?
Der Antrag hat eine Mehrheit bekommen und eigentlich ist es egal, wo die Mehrheit herkommt. Und es war ein vernünftiger Antrag. Warum nicht? Ich sage jetzt mal so, was nicht passieren darf, ist, um Himmels Willen, die AfD droht mit Zustimmung, jetzt nehmen wir mal vernünftige Anträge zurück. Also das halte ich für nicht zielführend. Jetzt bin ich mal fast diplomatisch, aber nur fast. Ich fange an.
Robin Alexander, kommt da tatsächlich jetzt ein System an sein Ende? Ja. Konsultationsmechanismen, politische Spielchen?
Na ja, na klar. Also ich hatte doch schon gesagt, diese Konsultationsmechanismen, die es in Sachsen und Thüringen schon gibt und die jetzt die Mehrheit der CDU, wenn das Wahlergebnis danach ist, in Sachsen-Anhalt anstrebt, die sind demokratietheoretisch Mist. Also ein Beispiel, Sachsen braucht ein neues Polizeigesetz, weil das sächsische Verfassungsgericht gesagt hat, euer Polizeigesetz geht nicht.
Worum ging es da?
Dann haben die monatelang geredet und die Grünen und die Linken wollten nicht die Hand heben für das Polizeigesetz von Michael Kretschmer. Und am Ende hatte das BSW dazu gekriegt. Und welche von der anderen Seite durften im Parlament nicht sein, damit die Mehrheit entsteht? Sie haben in Thüringen, glaube ich, gerade Spaß mit dem Polizeiaufgabengesetz, wo auch keine Mehrheit da ist.
Worum geht's da?
Das lasse ich Ihnen erzählen. Er ist ja der Landespolitiker.
Also wir haben beim Polizeiaufgabengesetz eine zentrale Auseinandersetzung, dass die Koalition gerade sagen, wir brauchen mehr Überwachungsstaat, wir brauchen den Einsatz künstlicher Intelligenz, öffnen im Prinzip auch Tür und Tor für Fragen wie Palantir. Und andere Fragestellungen, wo wir sagen, das geht aus unserer Sicht mit dem Blick auf eine bürgerrechtsorientierte Polizei zu weit. Und ich will da aber auch mal sagen, dass da aus meiner Sicht, ich finde die Analyse falsch zu sagen, dass das demokratietheoretisch alles fehlläuft, weil es muss doch trotzdem noch möglich sein, dass wir inhaltlich als Fraktion sagen, wir lehnen das, weil es mit unseren Überzeugungen oder mit unseren Ideen
einer bürgerrechtsorientierten Polizei. Wenn Sie das schon gar nicht mehr sehen, den Unterschied. Es wäre doch jetzt so, Michael Kretschmer, jetzt Beispiel, ist in Sachsen der Ministerpräsident, der macht die Gesetze, der macht den Haushalt und nach 5 Jahren überlegen sich die Sachsen, war das gut, dann wählen wir das wieder oder war das Mist, dann wählen wir die SPD oder die Linke. Und das ist zerbrochen, weil Michael Kretschmer nicht das Polizeigesetz machen kann, das er will, sondern Mehrheiten zusammensuchen muss und dann darf einer nicht hinkommen, damit die Mehrheit entsteht. Das ist doch nicht gut. Und ich unterstelle Kretschmann nicht und ich unterstelle Vogt nicht, dass sie das anstreben. Ja. Aber es ist eine Notlösung. Es ist eine stark defizitäre Notlösung.
Aber trotzdem ist es doch das Recht einer jeden Fraktion, es ist das Recht, Mario Vogts Gesetze einzubringen, unser Recht zu sagen, wir tragen das nicht mit. Andererseits ist
das
es genauso.
Das ist ja was anderes. Wir haben gerade über Ihren eigenen Antrag gesprochen, der, wie Sie sagen, ein guter Antrag ist, würde ich auch so sehen. Dann droht die Zustimmung, wie Frau Schweinsburg sagt, der AfD und plötzlich will man dann nichts mehr damit zu tun haben und hat das Gefühl, man muss das den Bürgern erklären. Aber Bürger brauchen das nicht erklärt zu haben, das verstehen die auch so.
Ich sage es mal so, da sind wir also mit den Linken völlig konträr, um das auch zu sagen. Eine moderne Polizei braucht moderne Möglichkeiten, der organisierten Kriminalität entgegenzustellen. Ich sage immer, ich kann die KI in der organisierten Kriminalität nicht mit Pfeil und Bogen bekämpfen. Wir brauchen die modernen Möglichkeiten, um das auch zu bekämpfen. Okay. Und die müssen eben auch freigegeben werden. Und wenn man dann Angst hat vor polizeilichen Aktionen in einem Rechtsstaat,
aber das ist ja genau der Punkt im Polizeiaufgabengesetz, dass teilweise Befugnisse, die eigentlich im Rechtsstaat die Justiz am Ende zu entscheiden hat, übertragen werden am Ende auf die Polizei. Und das ist ja die konkrete Auseinandersetzung.
Aber das heißt mit anderen Worten, wenn Sie das wollen, Frau Schweins, dann muss er in irgendeiner Form zustimmen.
Oder wir müssen miteinander reden, wo es nicht geht.
Sie müssen miteinander reden, Sie müssen das miteinander verhandeln und irgendwann haben Sie es dann durch. Okay, das heißt mit anderen Worten, das ist dieser berühmte Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU in Richtung Linkspartei.
Ich finde den Unvereinbarkeitsbeschluss nach wie vor bescheuert.
Schönes Schlusswort, finde ich. Das wollte ich damit andeuten.
Man muss sich ehrlich machen, Herr Lanz. Man muss sich ehrlich machen. Und wenn wir Konsultationsverfahren haben, um uns abzustimmen, dann kann man das auch offen zusagen. In Thüringen im Landtag wird hinter geschlossener Hand gesagt, wir haben keine Brombeere, wir haben eine Himbeere, wir sind schon längst hellrot eingedüngt. Dann muss man sich aber ehrlich machen. Mit diesem Etikettenschwindel muss aufhören.
Okay. Etikettenschwindel, okay. Das Schlusswort wird immer besser. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, bereits am Montag wieder. Direkt einen Tag nach der Wahl, kommen wir ausnahmsweise schon am Montag um 22.15 Uhr, direkt nach dem Journal. Bis dahin, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Alles Gute, tschüss.